Welcome back to the next
episode. Herzlich willkommen zu einem weiteren WhatsApp Prof. Hallo Walter.
Einen schönen Tag dir. Wie geht's dir heute?
Mir geht's gut.
Doch die Bibel sagt, niemand ist gut. Kein einziger.
Mir tut es leid.
I'm well.
Das freut mich.
Mir fällt auf, dass wir heute beide zufällig blaue Hemden tragen.
Ja, aber ich bin eher kleingeredet und du nicht.
Lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, wir haben heute ein so wichtiges Thema zu besprechen. Ich bitte dich, dass du uns und auch die Zuschauer mit dem Wirken des Heiligen Geistes segnest. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
Yes, we're going to talk.
Ja, unser heutiges Thema heißt die Kälte allein treten. Warum sprechen wir darüber? Nun, da draußen blasen so viele unterschiedliche Winde der Lehren und es gibt so viele Menschen, so viele Gruppen, die auf irgendeine Art von Erlöser warten. Außerdem gibt es noch so viele Verschwörungstheorien und Webseiten. Und wenn man anfängt, über diese Dinge so zu sprechen, wie diese es sehen, dann kann es sein, dass man zwar einerseits viel Wahres dabei hat, aber trotzdem daran irgendwas sehr verdreht ist. Sagt man irgendwas in Übereinstimmung mit irgendeiner dieser Gruppen, landet man automatisch in der gleichen Schublade. Du bist so ein Verschwörungstheoretiker. Wir müssen die Geschwister entschuldigen, die nicht zwischen Verschwörungstheorie und Prophetie unterscheiden können. Solche wird es bei uns immer geben. Doch wir haben ständig betont, dass wir uns mit Prophetie beschäftigen und nicht mit Verschwörungstheorien. Also interessanterweise sind viele dieser sehr bekannten Webseiten und viele der prominenten Sprecher, die beim Rest der Welt dafür bekannt sind, dass sie Verschwörungstheoretiker sind, in Wirklichkeit Leute mit Verbindungen zum New Age sind, nicht wahr?
Ja, das stimmt. Viele der YouTube-Videos, die wir uns kürzlich angesehen haben, als Covid zugeschlagen hat und die Impfung ins Gespräch kam, du hast da sehr viele Videos, zum Beispiel Judy Mikovic, die in dem Plandemie-Video war,
ja.
Also Mickey Willis, der das Video machte, er hatte Verbindung zum New Age. Auch die Sprache, die all diese Leute gebrauchen, ihre Schlüsselwörter, die kann man aufs New Age zurückführen. Zum Beispiel Great Awakening.
Ja.
Du musst erwachen und dann haben wir Leute wie Alex Jones, David Icke.
Ja.
Das sind alles New Ager.
Und sie sprechen über vieles, was wirklich Sinn ergibt. Und dann ist etwas verdreht. Wie bei David Icke, der über Echsenmenschen spricht. Auch die Queen von England soll in Wirklichkeit ein Reptil sein. Na, ganz klar werden Leute das in die abgedrehte Extremisten-Ecke packen. Anderes dagegen klingt schon vernünftig. Das ist dafür entworfen worden, um Verwirrung zu stiften.
Ganz genau. Wie du schon sagtest, liegt das Problem darin, dass da viel Wahres drinsteckt, aber das Endergebnis ist nicht biblisch.
Nein.
Das meiste davon, wie QAnon und Menschen, die beispielsweise für Trump sind, die ihn als eine Art Retter sehen, der diesen Sumpf voller Bosheit trockenlegt.
Ja.
Doch
das Böse wird bis zum Ende bei uns sein.
Genau. Das möchte ich noch einmal betonen. Wir werden nichts auf dieser Erde sehen, was es besser macht. Weder eine Person noch eine Institution.
Wir können uns das alles ansehen und sagen, dass dieses oder jenes passieren wird. Wir haben auch schon viele dieser Propheten gezeigt, die nicht wirklich aus der Verschwörungsecke kommen. Aber es ist schon seltsam, wie einige dieser Leute gleichzeitig die religiöse und die New Age-Rolle spielen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich hatte gerade Mickey Willis erwähnt, aber da gibt es auch Dr. Butter. Er und Mickey Willis sind Freunde.
Ja, die sind ganz gleich. Sie verwenden die gleiche Sprache.
Ich hatte ein Video gesehen, auf dem Dr. Buddha einige wunderbare neue Informationen weitergab. Und Mickey Willis erschien dann auch auf dem Bildschirm. Sie alle
arbeiten zusammen.
Genau so ist es. Mir geht es darum, den Leuten zu sagen, Augen auf. Schaut in euren Bibeln nach, bevor ihr an irgendeine Erlöserfigur glaubt.
Und dann werden sie verboten und dann sind sie wieder da, werden wieder verboten, tauchen wieder auf. Schon sehr seltsam das Ganze. Wenn man über die Echsenmenschengeschichte spricht, wie es David Icke tut, und dabei über eine luziferische Verschwörung spricht, dann könnte man Lucifer schon als Schlange darstellen, die tatsächlich ein Reptil ist. Aber Icke macht daraus etwas Buchstäbliches, nicht wahr? Die sind wirklich Reptilien. Das gibt dann diesen starken Verschwörungsanstrich und stellt im Grunde die Wahrheit in ein Licht, das die Wahrheit zur Lachnummer macht.
Ja, und das schafft das Problem, weil sie zwar gute Informationen haben, doch unglücklicherweise ist es
mit etwas verbunden. Genau.
Wir haben in der Vergangenheit manches von ihnen, ihrem Material, gebraucht.
Die Information ist sehr interessant.
Sehr gut, wenn man es überprüfen kann.
Genau.
Dann kann man es auch verwenden. Trotzdem möchte ich warnen.
A warning, maybe?
People, Leute, nehmt nicht alles, was sie sagen, ernst.
So, what is the point? Warum beginnen wir unsere Folge heute damit? Nun, es geht darum, dass die Menschen diese Leute ansehen und anhören, die ihre Hoffnung präsentieren, dass ein wunderbares Zeitalter kommen wird. Mit großem Erwachen, ein neues Zeitalter, ein Zeitalter der Erleuchtung. Und die Bibel sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, es wird Dunkelheit sein. Der Morgen kommt, aber auch die Nacht. Die Nacht geht dem Morgen voraus. Wir steuern auf die Finsternis zu. Der Einzige, der dich retten kann, der Einzige, dem du vertrauen kannst, ist Jesus Christus. Heute Morgen habe ich etwas gelesen. Da las ich, jene Menschen, die kein Verlangen nach dem Kommen des Herrn haben, können ihn nicht wirklich lieben. Diese Leute, die sagen wollen, der Herr verzögert sein Kommen und immer auf ein langes Leben auf dieser Erde warten, denen fehlt etwas in ihrer Seele. Denn wenn man den wahren Unterschied zwischen Licht und Finsternis versteht, nun, dann wird das Kommen des Herrn zwangsläufig zur großen Hoffnung werden, nicht wahr? Sehen wir uns also dieses Thema an, wer der Erlöser wirklich ist und wie die Menschheit wirklich gerettet wird und wie jene, die dieses große Licht zurückweisen, gewisse Konsequenzen tragen müssen.
Ja.
Denn jeder weiß, dass diese Welt auf eine Katastrophe zusteuert. Und jeder wartet auf einen Retter. Aber sie suchen ihn hinter dem falschen Busch. Hier haben wir einen deutschen Artikel über den Sonntagsschutz. Es stammt von einer Arbeiterbewegung, die Sonntagsruhe haben möchte. Und sie wollen 1700 Jahre Sonntag feiern. Ein großes Jubiläum. Wann wird dieses große Jubiläum sein? Es wird am 3. März 2021 sein. Sie wollen zu diesem Jubiläum zusammen mit vielen anderen Gewerkschaften ein großes Spektakel machen, um sicherzustellen, dass dieses große Erbe der Menschheit nicht verloren geht. Worum geht es? Es heißt hier, liebe Interessierte am Thema Sonntag. Es heißt weiter, Ja, der Sonntag, besser als Sonntagsschutz, hat tatsächlich einen Geburtstag.
And this is when Sunday was first public.
Der öffentliche Sonntagsschutz wurde am 3. März des Jahres 321 nach Christus durch ein Edikt von Kaiser Konstantin dem Ersten zum ersten Mal für das Römische Reich festgelegt. Er heiligte den Sonntag. Und hier zitieren Sie diese Verordnung auf Deutsch. Alle Richter, Stadtleute und Gewerbetreibenden. Und was sollen sie an diesem Tag tun? Sollen am verehrungswürdigen Tag der Sonne ruhen. Somit wird der Sonntagsschutz genau 1700 Jahre alt. Und das werden wir am 3. März in Essen ab 11 Uhr feiern. Es wird dort Reden und alle möglichen Beiträge geben. Sie wollen den Sonntag zurück. Das ist Realität. Die Bibel sagt, dass genau das passieren wird. Und kein QAnon oder dergleichen wird das aufhalten. Weiter sagen sie, ohne Sonntag gäbe es nur Gehetze. Ohne Sonntag wäre nur Werktag. Nichts als nur Arbeit. Ohne Sonntag keine Zeit für Familienfeiern. Ohne Sonntag täglich Lärm und LKW-Verkehr. Ohne Sonntag keine feierlichen Gottesdienste. Ohne Sonntag ist alles nichts. Sie sind sehr hartnäckig und wollen den Sonntag zurück. Und das wollen sie am 3.3. im Jahr 2021 feiern. Bis dahin sind es nur noch ein paar Monate. Gibt es nur diese Gruppierung, die das will? Die Antwort lautet nein. Es gibt viele Organisationen und Gewerkschaften auf ihrer Seite. Sie fahren fort. Der Sonntag ist kein Tag wie jeder andere. Dann erklären sie, warum er kein Tag wie jeder andere ist. Es ist ein Tag der Gemeinschaft, ein Tag der Ruhe, ein Tag für die Familie. All diese Argumente. Die Respektierung des Sonntags spiegelt die Wertordnung einer Gesellschaft. Das ist doch interessant, oder? Also der Respekt vor dem Sonntag spiegelt die Werteordnung der Welt wider. Nun, die Bibel weiß nichts davon. Doch das ist ihr Ziel. Hier haben wir noch eine Organisation, die Allianz für den freien Sonntag, der Oktoberimpuls. Der Sonntag feiert Geburtstag. Eine andere Organisation, die genau das Gleiche sagt. Der Sonntagsschutz wurde am 3. März des Jahres 321 nach Christus offiziell festgelegt. Und sie wollen ihn wiederhaben. Sie wollen keine falschen Kompromisse. Sie wollen wirkliche Sonntagsgesetze. Das sind nun Tatsachen. Wird QAnon dich davor schützen?
Nein. Wahrscheinlich werden sie auch mitmachen.
Wird dich irgendein Politiker davor retten?
Nein.
Wer wird dich davor bewahren? Das ist doch die Frage. Nun steuert die Welt auf einen großen Reset, einen Neuanfang zu, nicht wahr? Und einer, der in der Bewegung hierfür sehr herausragt, ist natürlich Klaus Schwab. Klaus Schwab ist Teil des Wirtschaftsforums. Er macht keinen Hehl daraus, dass er diesen Coronavirus als wunderbare Gelegenheit für diesen großen Reset sieht.
Ja,
Darüber haben wir schon in vergangenen Folgen gesprochen, wie auch die Umweltthemen damit verzahnt werden. Und letztendlich wollen sie alle einen freien Sonntag.
Genau.
Denn damit verringert sich die Emission drastisch. Es wird keine LKWs auf der Straße geben. Es wird ruhig sein. Die meisten Fabriken haben geschlossen. Es wird viel Energie sparen. Sie werden sagen, was für eine brillante Idee. Und diese Realität wird über die Welt kommen, ob es uns gefällt oder nicht. Ehrendoktor dieser Universität, der Technischen Universität von Kaunas, Schwab sagt, eine Bildung 4.0 muss einer Industrie 4.0 folgen. Dieser Mann ist sehr prominent und wir sollten uns ansehen, was er zu sagen hat.
Die Covid-19-Krise hat uns gezeigt, dass unsere alten Systeme nicht mehr für das 21. Jahrhundert passen. Jetzt ist der historische Moment, die Zeit, nicht nur den folgenschweren Virus zu bekämpfen, sondern auch um das System für die Bedürfnisse der Zeit nach Corona zu formen. Das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums im Januar, das als globales Gipfeltreffen dient, wird ganz im Zeichen des großen Resets stehen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen den Erwartungen entsprechen, die wir geschaffen haben, und das werden wir tun. Vielen Dank, dass Sie sich dieser Initiative für den großen Reset anschließen.
Wir haben keine Wahl.
Nein, keine Wahl.
Es wird so geschehen, ob man sich jetzt einen Retter wünscht oder nicht. Ob man jetzt glaubt, dass das nur eine vorübergehende Panne ist oder nicht. Es wird so kommen. Und das ist auch keine Verschwörung, sondern eine einfache Tatsache.
Die Leute können sich gerne unsere Folge über den großen Reset ansehen. Er ist dabei nicht allein, sondern es gibt viele.
Ja, wirklich viele.
Wichtige Führungspersönlichkeiten spielen dabei eine große Rolle. Es gibt ein Video, in dem Trudeau von Kanada erst kürzlich diesen großen Reset erwähnte. Jetzt rudert er wieder etwas zurück und sagt, jeder, der meint, dass es eine Verschwörungstheorie ist, kann weiter glauben, dass es eine ist. Aber sie sprechen alle dieselbe Sprache.
Ja, sie haben alle die gleichen Ideen und sie gehen alle diesen Weg. Das ist das wirkliche Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Denn es bewegt sich prophetisch in eine Richtung, die die Bibel völlig richtig vorhergesagt hat. Die Menschen müssen wissen, worum es bei dieser Entscheidung geht. Und sie müssen auch wissen, wer hinter dieser Entscheidung steht. Wer wird uns von dieser Situation retten? Denn wir steuern auf einen Zusammenprall der moralischen Werte dieser Welt und den moralischen Werten Gottes zu. Lass uns doch eine kurze Wiederholung machen und fangen wir dazu ganz am Anfang an. Wir haben hier ein Zitat. Nachdem er den Himmel verlassen musste, richtete sich Satan sein Reich in dieser Welt ein und ist seitdem unermüdlich darauf bedacht, die Menschen von ihrer Treue zu Gott abzubringen. Er benutzt die gleichen Mittel, die er im Himmel einsetzte. Er nutzte den Einfluss des Verstandes auf den Verstand. Kein Wunder, dass wir da draußen so viele Informationen haben. Denn wenn er die Menschheit in Verwirrung halten kann, werden sie nicht zum eigentlichen Thema durchdringen, nicht wahr? Menschen werden zu Verführern ihrer Mitmenschen. Die starken, verderbenden Auffassungen Satans, die er meisterlich darzustellen versteht, wirken nahezu unwiderstehlich auf die Menschen. Unter dem Einfluss dieser Auffassungen schließen sie sich zusammen zu Bündnissen, Gewerkschaften und Geheimbünden. Wir haben uns das in der Vergangenheit schon angesehen. Noch einmal, das sind Tatsachen. Wir haben Bündnisse, wir haben Gewerkschaften. Ein Zitat dazu hatten wir auch schon. Die Gewerkschaften werden aktiv dazu beitragen, dass über die Erde eine seit Anbeginn der Welt noch nie dagewesene Zeit der Trübsal kommen wird. Wie ruft man denn eine noch nie dagewesene Zeit der Trübsal hervor? Doch sicher durch die Einführung oder den lautstarken Anforderungen nach einer Gesetzgebung, von der Gott sagte, wenn das in der Welt beschlossen wird, dann werden die Katastrophen kommen, um Menschen aufzurütteln, nicht wahr? Die Gewerkschaften werden sich also für eine gegen Gottes Gesetz gewandte Gesetzesgebung stark machen.
Sehr richtig.
Richtig, nicht wahr? Wir haben es gerade gelesen. Das wollen sie tun. Genau darum geht es ihnen. Das war die katholische Arbeiterbewegung, die mit mindestens 500 anderen Gewerkschaften zusammenarbeitet und Geheimgesellschaften. Wir haben uns die Akteure in diesem großen Drama angesehen, das wir schon so lange besprochen haben. Und wir stellten fest, wohin man auch blickt, überall gibt es Verbindungen zu den Jesuiten. Klaus Schwab zum Beispiel, wo studierte er? An jesuitischen Hochschulen, nicht wahr? Überall ist so ein roter Faden zu finden. Wer hat den Sonntag eingeführt? Wer sagte, das ist das Zeichen unserer kirchlichen Macht? Doch Rom.
Ja.
Alle Straßen führen nach Rom.
Sprechen wir es doch aus. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder von Ihnen eine jesuitische Bildungseinrichtung besucht hatte?
Ganz genau.
Es ist wahrscheinlich.
Ob es jetzt Biden ist oder Trump oder Klaus Schwab ist, wer auch immer, alle haben sie so eine Verbindung. Ob Macron, alle haben sie diese Verbindung nach Rom. Und das ist der gemeinsame Faktor. Und ob wir das jetzt eine Verschwörung nennen oder nicht, es bleibt eine Tatsache. Und was immer aus ihrem Mund kommt, ist mit ihrer Ideologie behaftet. Sie schließen sich also zu Geheimorganisationen zusammen. Ich sehe, dass derjenige, den Biden dazu ernannt hatte, sich mit der Umweltfrage zu beschäftigen, John Kerry ist. Nun, er ist ein Mitglied von Skulls and Bones, nicht wahr?
Er hat auch einen großen Anteil am großen Reset.
Ganz genau.
Im Weltwirtschaftsforum.
Blicken wir auf diese Leute mit der Erwartung, dass sie uns retten werden, oder gibt es da eine andere Agenda? In dieser Welt sind Mächte am Werk, die Gott nicht länger dulden kann. Nie zuvor gab es solche Impulse, wie wir es in der gegenwärtigen Geschichte haben. In einer milderen Form ist dasselbe Übel und derselbe Geist in unsere Institutionen eingeschleppt worden. Der Herr eröffnete mir die Angelegenheit und zeigte mir, dass das Unrecht von demselben Charakter war wie das, das in den Himmel eingeführt wurde. Nun, was war das für ein Charakter? Es war Satan, der daran arbeitete, bestimmte Einflüsse einzuschleusen, um verschiedene Interessen unter eine Kontrolle zu bringen. Das war nicht im Einklang mit dem Willen Gottes und er erklärte, dass er nichts dergleichen zulassen würde. Sobald man einen beherrschenden Geist hat, wenn man möchte, dass alle in Übereinstimmung mit dem eigenen Willen geformt werden, dann tut man die Arbeit Satans. Es gibt nur einen, dem man diese Art von Autorität vertrauensvoll zugestehen kann. Jesus selbst sagte, als sich unter den Jüngern dieser Geist ausbreiten wollte, unter euch soll es nicht so sein. Die Heiden unterdrücken sich gegenseitig, doch bei euch soll es nicht so sein. Gott machte jeden zu einem frei Handelnden.
Amen. Ich muss jetzt daran denken, dass viele Leute sagen, dass Trump in einer weiteren Amtszeit den Sumpf trockenlegen wird. Doch er hat den gleichen Hang zur Kontrolle mit der Impfung, die er durchsetzen will.
Ganz genau. Sie haben alle diesen Hang zur Kontrolle. Sie sprechen über Impfzwang. Das ist gegen dein Menschenrecht. Das wurde so in Nürnberg gerichtlich festgehalten. Es darf nicht zwangsweise etwas in deinen Körper eingebracht werden, was du nicht willst. Wir sprechen hier nicht über den Wert dieser Rechte, sondern über das Thema Gewissenszwang. Ob jetzt ein Gewissenszwang in physischer Form, wie bei einer Impfung, oder ob man einen Gewissenszwang, der ein geistliches Thema betrifft, ausübt. wie die Frage, an welchem Tag man Gott anbeten möchte. Es ist ein und dasselbe. Es ist der Geist Satans. Das ist jetzt mein Gedanke dazu. Gott gehört das Universum und als Eigentümer hat er das Recht, alle Dinge zu verteilen. Das ist logisch, oder?
Ja.
Sein Charakter der Liebe zwingt ihn, Recht und gerecht zu verteilen. In der ganzen Bibel geht es um Recht und Gerechtigkeit. Er hasst falsche Waage.
Ja.
Der Feind beansprucht das gleiche Recht und erhebt ebenso einen völligen Besitzesanspruch und das Recht zu verteilen, aber da gibt es kein Recht. Wenn man sich nur die Versuchung Jesu ansieht, der Teufel hatte die Frechheit, ihm zu sagen, das alles will ich dir geben, obwohl es Jesus sowieso gehörte, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Hier haben wir also die Wahl zwischen zwei Charakteren. Der eine mit Zwang, der andere mit Liebe. Psalm 50, Vers 10 sagt, denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen. Wer in dieser Welt erhebt einen völligen Besitzanspruch, wie wir schon gesehen haben, und beansprucht auch, alles nach ihrem Willen verteilen zu können?
Die römisch-katholische Kirche.
Die römisch-katholische Kirche. Sie sind die wahren Eigentümer. Sie greifen nach dem göttlichen Vorrecht und maßen es sich selbst an. Das sagt er im Grunde im Fratelli Tutti und er wird entscheiden, wer was bekommt. Aber vorher wird jeder noch enterbt. Wir hatten gesehen, dass das eines der Hauptpunkte des Weltwirtschaftsforums war. Dir wird nichts gehören.
Und du wirst glücklich sein.
Und du wirst glücklich sein. Okay. Doch Gott ist der wahre Eigentümer. 5. Mose 8, Vers 18 sagt, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wenn also Gott alles gehört und auch er alles verteilt und auf der Erde eine Macht ist, die den gleichen Anspruch erhebt, liegt hier nicht ein Streit um die Autorität vor?
Doch.
Hier ist ein Zitat aus The Youth Instructor. Gott ist Eigentümer des ganzen Menschen. Seele, Körper und Geist sind seins. Gott gab seinen eingeborenen Sohn sowohl für den Körper als auch für die Seele. Unser ganzes Leben gehört Gott, um seinen Dienst geweiht zu werden, damit wir ihn durch die Ausübung aller von ihm gegebenen Fähigkeiten verherrlichen können. Das sieht nach einer ausweglosen Situation aus. Auf der einen Seite hat man den Sohn Gottes, den eingeborenen Sohn, und auf der anderen Seite hat man Luzifer. Beide beanspruchen die Herrschaft. Denn, wie wir bei der Versuchung gesehen haben, beanspruchte Satan die Herrschaft und war bereit, für einen Preis darauf zu verzichten.
Ja.
Der natürlich gegen Gottes Gesetz war. Auf dieser Erde beansprucht Satan diese Herrschaft bis zum heutigen Tage. Und er wird entscheiden, wie alles Recht verteilt werden wird, gemäß seinem Charakter. Und wir haben schon gesehen, wie Rom das in der Vergangenheit getan hat. Wie sie dir das Land wegnahmen, wenn du nicht ihren Lehren zugestimmt hast. Wie sie die Leute zum Schafott oder auf den Scheiterhaufen brachten und töteten. Und wie sie alle verfolgten. Das war ihre Methode, sicherzustellen, dass jeder ihren Willen befolgt. Sehen wir uns doch einmal die Welt heute an. Ist nur Gottes Volk reich?
Nein.
Nein? Es ist viel wahrscheinlicher, dass die Bösen sehr reich werden als die Rechtschaffenden, nicht wahr? Also Gott lässt Entscheidungsfreiheit zu. Er hat nicht den gleichen Charakter wie der andere. Wir gehören Gott. Nun, wenn ich jemand dienen möchte oder ich die Wahl habe, dem einen oder dem anderen zu dienen, dann möchte ich über denjenigen, dem ich dienen werde, alles wissen. Du nicht auch?
Oh doch.
Man hat ja ab und an verrückte Gedanken. Ist Gott nicht auch so ein Control-Freak? Sagt Gott nicht auch, entweder so oder gar nicht? Sagt er nicht, dass man die Gesetze halten muss? Und wenn du die Gebote nicht hältst, wirst du sterben? Und der Teufel sagt das Gleiche. Du wirst gehorchen oder er wird dich auslöschen, nicht wahr? Wenn du das als Mahlzeichen nicht annimmst, dann droht er dir die Todesstrafe, nicht wahr? Also beanspruchen beide Seiten die gleiche Autorität über dein Leben. Jetzt kommt die Frage, welche von diesen beiden Autoritäten willst du folgen?
Nun, da muss man nachforschen.
Man muss sie gründlich studieren. Wie wir schon früher sagten, sind die 10 Gebote völlig logisch.
Ja.
Soll man diesen 10 Vorschriften gehorchen, die, wenn man es tiefer studiert, in ihrer Gesamtheit viele andere Vorschriften beinhaltet? Doch der Grundgedanke dahinter ist sehr einleuchtend und es drückt definitiv die Liebe zu Gott und zum Nächsten aus. Wie viele Gesetze hat die Menschheit?
Tausende.
Ja, Abertausende.
Man kann sich die 10 Gebote gut wie eine Hecke vorstellen. Und wenn man sich daran hält, dann ist die Hecke um dich herum und Gott kann dich schützen.
Das ist ein wunderschöner Gedanke. Völlig richtig. Hier ist ein Zitat aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 6. Hat der Herr nicht das Recht, dies von uns zu fordern? Gab er nicht aus Liebe seinen eingeborenen Sohn, um uns vom Tode zu retten? Das lesen wir jetzt schon 2. Mal. Sollten da nicht unsere Dankopfer in sein Schatzhaus fließen, damit sie zur Förderung seines Reiches auf Erden benutzt werden können? Ist Gott aber der Eigentümer aller unserer Güter, sollten wir ihm dann nicht aus Dankbarkeit, freiwillig Gabe und Dankopfer darbringen, um auf diese Weise sein Eigentumsrecht an Leib, Seele, Geist und Besitz anzuerkennen? Hätte man Gottes Plan befolgt, so flössen jetzt genügend Mittel in sein Schatzhaus, die es Predigern ermöglichten, neue Gebiete zu betreten. Außerdem wären genügend Mitarbeiter vorhanden, um gemeinsam mit den Predigern das Banner der Wahrheit an den dunkelsten Orten der Erde aufzurichten. Diese Frage nach dem Eigentümer ist sehr wichtig. Es ist vor allem wichtig, dass wir genau wissen, wer der Eigentümer ist.
Ganz genau. Gott ist es.
Ja, Gott ist der Eigentümer. In Psalm 2 lesen wir die wunderbaren Zeilen über die Herrschaft des Gesalbten des Herrn. Das ist die Hoffnung der Welt. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Erinnert uns das nicht an unsere Gesellschaft heute? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Hier prallen 2 Moralsysteme aufeinander. Man könnte auch sagen, ein Zusammenprall der Gesetze. Man hat den bindenden Anspruch des göttlichen Gesetzes gegen den bindenden Anspruch dieser irdischen Thronräubermacht. Wobei das große, oft besprochene Beispiel dafür uns zurück zu diesem Eigentumsanspruch führt. Das findet man alleine im Sabbat. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. An ihm sollst du keine Arbeit tun und so weiter. Ja. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht.
Wer ist also der Eigentümer?
Gott ist der Eigentümer. Sie aber sagen, nein, dem werden wir uns nicht unterwerfen. Wir werden diesen Strick durchtrennen und ihn wegwerfen. Das ist die gleiche Rebellion, die im Himmel ausgebrochen war. Der im Himmelthron lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. In der Welt wird es kein Friede, Freude, Eierkuchen geben.
Es wird kein Friede sein. Es mag vielleicht für ein paar Minuten nach Frieden aussehen.
Das stimmt. Und sie werden auf Frieden warten, aber sie werden erschreckt werden. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Wird es eine Neuverteilung der Güter geben? Und wer wird das leiten?
Nun, dahinter steckt der Teufel, aber es wird die römisch-katholische Kirche sein.
Und die endgültige Neuverteilung, wie wir sie hier sehen?
Gott macht es.
Gott wird es tun.
Ja, nach all diesem Unsinn wird er es tun.
Zuerst werden sie es versuchen und sich dazu bevollmächtigen und die abweichende Stimme entfernen und dann wird Gott eingreifen. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Jetzt kommt dieser interessante Vers 10. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Und dann dieser interessante Vers. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allein, die sich bergen bei ihm. Dieser Psalm wirft den Federhandschuh hin. Man hat die Wahl. Man kann sich an die Könige der Welt halten, die sich im Großen und Ganzen für die gegnerische Seite entscheiden werden. Oder man könnte den Sohn küssen, das heißt, ihn annehmen und dem entkommen. Wer ist also der wahre QAnon?
Jesus.
Ja, Jesus ist der wahre QAnon. Wird sich die Mehrheit der Menschen auf der Erde für ihn entscheiden?
Nein, leider nicht.
Okay, sie werden es nicht tun. Also müssen wir wissen, worum es in diesem Kampf wirklich geht. Dieser Kampf dreht sich um ihn. Darum geht es. Es ist ein Kampf um die Autorität.
Ja, es fing im Himmel an und findet seinen Höhepunkt auf der Erde.
Und das Gesetz der Autorität, was ist das? Doch das vierte Gebot, nicht wahr?
Das zeigt den Eigentümer an, wem alles gehört.
Deshalb sagt Rom, wir stehen über der Bibel, deshalb können wir das Gesetz verändern.
Die anderen 9 Gebote hätte jeder x-beliebige geben können.
Genau. Doch keiner kann das vierte Gebot geben, außer Gott oder eben sein Thronräuber.
Ja.
Nun beleuchten wir noch einmal diese Bezeichnung, der Sohn Gottes. Und sehen wir, was die römisch-katholische Kirche über Jesus, also den Sohn, sagt. Das kommt von www.catholic.com und erklärt die Trinität. Der Sohn geht aus dem Vater hervor und der Heilige Geist geht aus dem Vater und dem Sohn hervor. Dieses zweimalige Hervorgehen gibt es bei Gott. Und diese bilden die Grundlage für die 4 Beziehungen, worin die 3 Personen in Gott bestehen. Folgende sind die 4 ewigen Beziehungen in Gott. Erstens, der Vater bringt aktiv und ewig den Sohn hervor. Das ist katholische Lehre. Thomas von Aquin war dieser Meinung und alle Enzyklien, die wir lesen, sind durchtränkt mit der griechischen Philosophie eines Thomas von Aquin. Zweitens, der Sohn wird passiv vom Vater hervorgebracht, der die Person des Sohnes bildet. Das ist römisch-katholische Lehre. Gewissermaßen ist der Sohn also ein geschaffenes Wesen.
Ja, nach ihrer Lehre schon.
Denn hervorbringend bedeutet doch schaffen.
Ja.
Ist das nun biblisch?
Nein.
Johannes 16, Vers 28, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Wir haben in der Welt große Bewegungen, die Jesus etwas niedriger machen wollen, als er ist. Und manche, die ihn viel niedriger machen wollen, als er ist. Je nachdem, mit wem man darüber spricht. Ich bin vom Vater ausgegangen. Im Griechischen steht das deutsche vom, para. Die Konkordanz sagt uns, es ist eine Präposition. richtig nahe, das heißt von der Seite, von daneben, buchstäblich oder im übertragenen Sinn. Wir brauchen nicht alles zu lesen. Dieses Wort para liegt unserem Wort parallel zugrunde. Woher kam es also? Von der Seite des Vaters. Er wurde also nicht von dem Vater hervorgebracht.
Nein.
Nein.
Wenn man diesen Satz liest, heißt es, er ist vom Vater ausgegangen, um zum Vater zu gehen.
Ja.
Also für mich ist das logisch. Er kam vom Vater, er war dort, bei ihm.
Ja, von Anfang an.
Und geht zu ihm zurück.
Genau. Wenn man einer Tatsache glaubt, dass er hervorgebracht wurde und Göttlichkeit hatte, dann wäre das gewissermaßen doch eine niedrigere Göttlichkeit, denn ihr ging eine größere Göttlichkeit voraus, oder etwa nicht? Dann wird die ganze New Age-Bewegung möglich. Doch sehen wir uns ein Zitat aus Für die Gemeinde geschrieben an. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes 1, 4. Nicht das physische Leben wird hier beschrieben, sondern die Unsterblichkeit. Also war in ihm Unsterblichkeit. Das Leben, das ausschließlich Gott besitzt. Das Wort, das bei Gott war und selbst Gott war, besaß dieses Leben. Das physische Leben empfängt jeder Mensch. Es ist weder ewig noch unsterblich, denn Gott, der das Leben gibt, nimmt es auch wieder. Der Mensch hat keine Gewalt über sein eigenes Leben, aber Jesus hatte sein Leben von niemandem empfangen. Niemand kann ihm dieses Leben nehmen. Ich selber lasse es, sagte er. Johannes 10, 18 betont, in ihm war das Leben ursprüngliches, eigenständiges, unabhängiges Leben. War er also geschaffen?
Nein.
Nein, denn in ihm war das Leben, eigenständiges Leben. Er hat es nicht von jemand anderem empfangen. Unabhängig. Er hat es nicht von jemandem erhalten. Dieses Leben besitzt der Mensch nicht in sich selbst. Er kann es nur durch Christus empfangen. Er kann es nicht verdienen. Es wird ihm als freie Gabe geschenkt, wenn er an Christus als seinen persönlichen Erlöser glaubt. Das ist die Grundvoraussetzung. Man muss glauben. Und wenn man glaubt, bedeutet das, dass man gehorcht.
Ja.
Weil man gehorchen will. Nicht, weil man gehorchen muss. Warum möchte man ihm gehorchen?
Weil man ihn liebt.
Warum würde man ihn lieben?
Na, ich weiß es nicht. Warum würde man ihn lieben?
Wenn man seinen Charakter versteht, wenn man die Schönheit seines Charakters studiert, das nötigt dich doch geradezu, ihn zu lieben.
Ich denke gerade an den irdischen, menschlichen Vater. Wenn man sich ein kleines Kind betrachtet, der Vater muss das kleine Kind nicht darum bitten, ihn zu lieben. Es liebt ihn einfach, bedingungslos, in jedem Fall.
Ja, aber ein menschlicher Vater kann so einen Charakter haben, dass das Kind vor ihm zittert. Aber die Kinder in der Bibel zittern niemals. Sie rennen zu ihm. Man hört die kleinen Füße zu ihm laufen. Das ist aber ewiges Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Dies ist die jedermann zugängliche Quelle des Lebens. Also hier dreht sich erlösungstechnisch alles um diesen Mann Jesus Christus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. War jetzt ein geringerer Gott oder in jeder Beziehung Gott?
Völlig Gott.
Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2, Vers 9. Inwieweit war er Gott?
Zu 100%.
War er weniger als irgendjemand ander?
Nein.
Nein, er war der Höchste. Er hatte die ganze Fülle der Gottheit. Epheser 3, Vers 9. Und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Wer ist der Schöpfer?
Jesus Christus.
Wer ist also der Herr des Sabbats?
Jesus Christus.
Sagte er das?
Ja.
Das wird jetzt ohne den Hauch eines Zweifels so klar gemacht. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er ist derjenige, der der Herrscher sein wird. Und man nennt seinen Namen. Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Jesus Christus ist vollständig Gott, eigenständig und ursprünglich. Die Vorrangstellung des Sohnes Gottes. Hebräer 1, 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat durch Propheten, hat er am Ende dieses Tages zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Schöpfer.
Para.
Parallel. An seiner Seite. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und dann Vers 8, aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Will die Welt den Status von Jesus Christus erniedrigen?
Ja.
Die Religionen der Welt, nehmen wir nur den Islam, stellen ihn nicht höher als einen Propheten, nicht wahr? Bei den anderen Religionen ist es genauso.
Ja, und auch die Okkultisten wie Alice A. Bailey machen es so.
Und der Katholizismus macht aus ihm letztendlich ein geschaffenes Wesen. Und nichts davon ist biblisch. Gar nichts davon. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ehe Menschen und Engel geschaffen wurden, war das Wort bei Gott und es war Gott. Die Welt wurde durch das Wort erschaffen und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Wenn Christus alle Dinge erschaffen hat, dann hat er auch vor allen Dingen existiert. Was die Bibel zu diesem Thema sagt, ist so eindeutig, dass niemand im Zweifel gelassen zu werden braucht. Christus war Gott im wesentlichen und allerhöchsten Sinne. Er war von Ewigkeit her bei Gott.
Para, Gott.
Gott über alles, verherrlicht für immer und ewig. Diese Aussagen sind so eindeutig. Jede Bewegung, die versucht, nur winzige Abstriche an der Rolle der Macht oder der Göttlichkeit Jesu vorzunehmen oder aus ihm ein geschaffenes Wesen macht, egal mit welcher Größe, steht im Widerspruch zum Wort Gottes. Mit wem beschäftigen wir uns, wenn wir über Jesus Christus sprechen? Wir sprechen über den allmächtigen Gott.
Exakt. Über Gott, den Allmächtigen.
Der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, existierte von Ewigkeit her als eigene Persönlichkeit und war doch eins mit dem Vater. Das ist ein Geheimnis.
Ja.
Aber wir müssen es akzeptieren, denn das lehrt die Bibel.
Ganz genau. Wir werden das auf dieser Erde nie ganz verstehen.
Gibt es Menschen, die versuchen, das jemandem ganz genau zu erklären, so wie sie es sehen?
Ja.
Doch dabei müssen sie ihn niedriger machen.
Ja.
Er war die unvergleichliche Herrlichkeit des Himmels. Er war der Herr der himmlischen Wesen. Die Engel verehrten ihn und beteten ihn an. Das war sein Recht. Er beraubte damit nicht etwa Gott. Er war im höchsten Sinne Gott. Nun hat die Bibel zwei Bezeichnungen für ihn. Der Sohn des Menschen und der Sohn Gottes. Und das ist so wunderschön, denn so verband er die Menschheit mit dem Thron Gottes, indem er das Menschsein durch seine Göttlichkeit umfing, band er die Menschheit an den Thron Gottes. Indem er Mensch wurde, vereinte er die Menschheit mit sich selbst. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Woher kommt dieser Ausdruck Sohn des Menschen denn? Es bezieht sich auf Daniel Kapitel 7, Vers 13 und 14. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Die haben wir diese Bezeichnung. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Mein junger Freund, wenn du das liest, für wen würdest du dich entscheiden? QAnon oder Jesus Christus?
Jesus Christus, das steht außer Frage.
Das steht außer Frage. Aber wie wäre es mit einem führenden Politiker, der plötzlich auftaucht und sagt, er könnte dich retten, oder jemand aus einem Königshaus? Glaubst du, sie könnten dich retten?
Überhaupt nicht.
Und wenn doch ein neuer Messias kommen würde?
Und hier auf Erden herrschen würde?
Ja, ein Imam Mahdi oder irgendjemand anders. Könnte der das? Was meinst du?
Nein.
Diese Wahl hat man. Es liegt uns am Herzen, zu zeigen, dass die Welt ganz dicht vor einer Entscheidung steht. Und die Welt lästert gegen diesen Mann, diesen Sohn des Menschen, der nicht nur der Sohn des Menschen ist, sondern der Sohn Gottes. Nun, er war der Sohn Gottes. Gehen wir zurück zu Daniel Kapitel 3, Vers 25. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen. Das sagt Nebukadnezar, der in den Ofen blickt. Mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten gleicht dem Sohn Gottes. Bleiben wir hier beim Textus Receptus, so wie ihn die King James Bibel übersetzt. Wenn man es mit den anderen Übersetzungen halten möchte, steht Sohn der Götter. Nun,
für mich ist das schon fast lästerlich.
Ja, es klingt fast danach, wenn es nicht sogar eine ist. Nun, der Sohn Gottes, ganz Gott und ganz Mensch. Ein Geheimnis. Matthäus 4, Vers 3. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass dieser Stein Brot werde. Wer außer Gott könnte aus Steinen Brot machen? Psalm 2, Vers 12 sagt, küss den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Vor dieser Wahl steht die Menschheit. Und das ist auch die Lösung für alle Krisen, die wir in dieser Welt haben. Doch keine New Age Philosophie, keine New Age Verschwörungsphilosophie oder dergleichen werden uns retten.
Nein, kein Weltführer wird uns retten.
Nein, wir nähern uns diesem Punkt, an dem wir eine Entscheidung, eine Wahl treffen müssen zwischen der Autorität Gottes und der Autorität der Menschen. Wem gehört alles, was du hast, dich eingeschlossen?
Gott.
Ja, Gott. Wem gegenüber bist du denn verantwortlich, wenn es zu Entscheidungen kommt, was mit dir geschehen wird?
Gott.
Ja, du bist Gott gegenüber verantwortlich. Wenn dich also jemand zwingen will, etwas gegen dein gutes Gewissen zu tun, dann musst du dich auf den verlassen, dem alles gehört, oder nicht?
Doch, genau.
Wenn du zum Eigentümer gehst und sagst, entschuldige, Eigentümer, sie wollen dieses oder jenes beschlagnahmen oder mich zu diesem oder jenem zwingen, wie beabsichtigst du, das anzupacken?
Das ist eine wunderbare Art, damit umzugehen.
Ja.
Nur so kann man damit umgehen.
Es geht nicht anders. Also jeder, der in dieser Welt, die auf das Desaster zusteuert, das Kommen Jesu hinausschieben will, kann in seinem Herzen keine Liebe zu ihm haben. Lukas 5, Vers 21. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Das geschah, als Jesus den Gelähmten heilte. Zuerst sagte ihm, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Und er antwortet den Pharisäern damit: Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Was sagt dir dieser Vers? Nun, er war Gott. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und dann sagt er ihnen: Ich werde es euch zeigen, dass ich diese Macht habe. Ich werde es euch beweisen. Gelähmter, steh auf und geh. Er beweist es ihnen, dass er Gott ist. Und was wollten sie mit ihm tun?
Ihn töten.
Ja, töten. Ist das nicht eine faszinierende Geschichte? Haben wir heute nicht die gleiche Situation? Sie würden ihn genauso töten, wie sie es damals taten, nicht wahr? Nur, dass er dieses Mal in den Wolken kommen wird, mit Macht und Herrlichkeit und nicht als Baby in einer Krippe. Lehrt nun die Bibel eindeutig die Göttlichkeit Jesu?
Ja, eindeutig.
Absolut. Heißt es, dass in ihm das Leben war, ursprünglich, eigenständig?
Ja.
In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, er hatte alles. Er war nicht hervorgebracht. Gott ist der Eigentümer von allem, was der Mensch hat, der Eigentümer der Reichtümer und die, die Selbstsüchtigen für den eigenen Gebrauch bestimmen. Mit einer Handbewegung könnte er alles wegwischen, was jene besitzen. Für die wahre Macht müssen wir hinter die geehrten und wohlhabenden Männer der Welt blicken. Lass uns da kurz innehalten. Lass uns annehmen, dass sie dich enterben. Besteht denn die Möglichkeit dazu?
Eine sehr große.
Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit. Wen enterben sie denn tatsächlich?
Gott.
Das ist doch interessant, oder?
Aber sie mischen sich ein.
Ja, aber sie legen sich dabei mit der falschen Person an, nicht wahr? Die Gedanken derjenigen, die sich himmelwärts richten, finden die wahre Quelle aller Größe, aller Ehre und aller Majestät. Im Vergleich mit ihm sind menschliche Wesen nur leichter Staub auf der Waage. Also, ich möchte damit jedem vermitteln, dass schreckliche Dinge geschehen werden, hier auf dieser Welt. Das ist keine Angstmache, sondern das steht klar und deutlich in Gottes Wort. Aber wenn wir ein klares Verständnis haben, zu wem wir gehören und wem alles gehört, und dann jemand kommt und alles kurz und klein schlägt, dann legen diese sich mit einer Macht an, die sie nicht begreifen. Sie denken, dass sie es mit dir zu tun haben. Aber sie haben es nicht mit dir zu tun. Was auch immer passiert, Gott weiß es.
Ja, wie unfair es auch immer sein mag.
Ja, wie unfair auch immer.
Sogar wenn hier und dort ein Großer auftaucht und es scheint, dass er aufräumt, es wird nicht anhalten.
Nein, es wird nicht anhalten, denn diese Welt ist nicht fair. Es wird Erlasse gegen Gottes Volk geben. Wenn die Welt euch hasst und euch töten will, glauben sie, dass sie Gott damit einen Gefallen tun, nicht wahr? Es wird also passieren. Verlier dein Glauben an Gott nicht, wenn es passiert, denn er hat es ja vorhergesagt.
Genau, jetzt ist die Zeit, seine Hand zu ergreifen.
Ganz genau. Jesaja 59, Vers 14. So wurde das Recht verdrängt und die Gerechtigkeit zog sich zurück, denn die Wahrheit strauchelte auf dem Markt und die Redlichkeit fand keinen Eingang. Ist das der heutige Zustand der Welt?
Ja.
So ist es doch.
Genau so ist es.
Micha 3, Vers 9. Hört doch dies, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Fürsten des Hauses Israel, die das Recht verabscheut und jede gerechte Sache verkehrt. Passiert es auch in der Kirche?
Ja.
Das gibt es nicht nur in der Welt, sondern auch in der Kirche. Am Ende, letztendlich ist es etwas zwischen Gott und uns. Wem zeigen wir unser Zugehörigkeitsgefühl? Ich kann wirklich niemandem vertrauen.
Es ist eine individuelle Beziehung.
Ja, eine persönliche Beziehung. Jesaja 11, Vers 4. Sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Darin liegt dein Trost. Nicht darin, dass die Gesetzlosen erschlagen sind, sondern weil das Recht kommen wird. Gerechtigkeit wird sich durchsetzen. Sie liegt nicht beim Weltwirtschaftsforum. Das Weltwirtschaftsforum wird diese Welt nicht freikaufen. retten.
Und auch nicht der US-Bundesgerichtshof?
Nein, der auch nicht. Dort wird es kein Recht geben. Sie werden sich auf die Seite des großen Rebellen schlagen. Psalm 98, Vers 9. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Dabei müssen wir seinen Charakter kennen. Wenn man die Liebe Gottes versteht, so wie sie sich in seiner Bereitschaft gezeigt hat, sein Leben für uns niederzulegen, er hat dich nie genötigt, dich nie gezwungen. Wir nageln dich immer noch auf deinem Versprechen fest, du wirst noch dein Zeugnis geben. Wurdest du gezwungen?
Nein.
Nein? Hast du freiwillig diese Entscheidung getroffen?
Ja.
Okay, wir lassen da nicht locker. Psalm 99, Vers 4. Die Stärke des Königs ist, dass er das Recht liebt. Du hast bestimmt, was richtig ist. Du schaffst Recht und Gerechtigkeit in Jakob. Das ist der einzige Ort, wo du Gerechtigkeit finden wirst. Nämlich bei Gott. Sprüche 2, Vers 9. Dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg. Ich kann nicht verstehen, warum die Menschheit so hartnäckig an der Vernichtung festhält und sie jeden Weg wählen wollen, außer diesen. Das ist so sinnlos. Der Herr erwählte Levi, um vor ihm zu dienen, und ein antitypischer Levi sollte folgende Eigenschaften haben. Das heißt, wie sollten die Menschen in der Kirche sein? Wie sollten die Prediger sein? Malachi 2, Vers 6. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Malachi 2, Vers 7. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist der Bote des Herrn der Herrscher. Wenn das, was sie reden, nicht mit dem übereinstimmen, was Gott gesagt hat, sind sie auf dem falschen Weg unterwegs. Wenn der Prediger dir irgendetwas derartiges sagt, und wir hatten sie schon auf dem Bildschirm, dass es egal ist, welchen Tag du hältst oder dass du den Sonntag halten solltest, wenn Gott doch so eindeutig sagt, dass der siebte Tag der Sabbat ist, als Erinnerung daran, wem du gehörst, dann sprechen sie doch nicht nach dem Gesetz. Und sie sprechen auch nicht gemäß dem Wort des Allerhöchsten, oder? Im Grunde richtet sich der Krieg gegen Gott selbst und Gott braucht keinen Helfer, weil sein Wort allmächtig ist und der Hauch seines Mundes genügt, um alle seine Feinde niederzustrecken. Das ist das Wichtige dabei. Wir befinden uns in einem Krieg. Wir haben hier auf der Erde diese Auseinandersetzungen unter den Gruppen. Doch der Herr sieht sich diese Sache an und wie es sich entwickelt und auch welche Wahl die Menschen treffen werden. Aber er hat die Kontrolle dabei. Er braucht keine physische Armee. Er braucht nicht einmal die Engel. Ein kleines Wort und es wird gelöst sein, nicht wahr? Sehen wir uns also an, wie es sich entwickeln wird. Hiob 41, Vers 13. Sein Hauch entzündet Kohlen, eine Flamme schießt aus seinem Rachen. Das ist sein Wort. Psalm 33, Vers 6. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Wenn er spricht und alles existiert, kann er dann nicht das Gegenteil sprechen?
Ja.
Braucht er eine Armee? Braucht er Panzer oder Atomwaffen?
Nichts davon.
Jesaja 11, Vers 4, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Es braucht nur ein Wort. Ich frage mich, ob die Großen dieser Welt wissen, mit wem sie sich anlegen.
Nein, sie haben keine Ahnung.
Denken sie, das ist einfach irgendein menschliches Wesen? Er kämpft diesen Kampf allein, doch die Liebe nötigt ihn, alles in seiner Macht Stehende zu tun, damit seine Schöpfung versteht, dass Glück in sein Gesetz eingebunden ist und damit alle gezwungen sind, sich für eine Seite zu entscheiden. Bei allem kann man entscheiden.
Ja, das ist das Schöne daran.
Ganz egal, wie schlecht es auch aussehen mag. Offenbarung 15, Vers 4. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Am Ende wird es sehr deutlich sein. Und die eigene Entscheidung wird bestimmen, wo man sich befinden wird. Ein Zitat vom Geist der Weissagung. Jede Frage über die Wahrheit und Irrtum in dem langhaltenden Kampf ist nun klargestellt worden. Die Folgen der Empörung, die Früchte der Missachtung der göttlichen Verordnungen sind vor den Augen aller geschaffenen Wesen offen dargelegt und die Wirkung der Herrschaft Satans im Gegensatz zur Regierung Gottes ist dem ganzen Weltall gezeigt worden. Satans eigene Werke haben ihn verdammt. Gottes Weisheit, seine Gerechtigkeit und seine Güte sind völlig gerechtfertigt. Es zeigt sich, dass all sein Handeln in dem großen Kampf von der Rücksicht auf das ewige Wohl seines Volkes und zum Besten aller von ihm erschaffenen Welten bestimmt worden ist. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben. Psalm 145, Vers 10. Die Geschichte der Sünde wird ewig dafür zeugen, dass von dem Bestehen des Gesetzes Gottes die Glückseligkeit aller Wesen abhängt, die er geschaffen hat. Mit all den Tatsachen des großen Kampfes vor Augen werden alle seine Geschöpfe, die Treuen wie die Rebellischen, einstimmig erklären: Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Hier ist die Wahl. Die Welt kann den ganzen wunderbaren Reden lauschen, ob denen des Weltwirtschaftsforums oder der Vereinten Nationen oder dem Präsidenten der USA oder von einem Fenster in Rom. Sprüche sagt uns: Verrücke die uralte Grenze nicht und dringe nicht ein in das Feld der Weisen, denn ihr Erlöser ist stark, er wird ihre Sache gegen dich führen. Sie mögen wohl denken, dass sie die Macht haben, dich zu etwas zu zwingen, die zu enterben oder was immer ihnen notwendig erscheinen mag,
dich gefügig
zu machen, dir ihre Gesetze aufzuzwingen. Aber sie legen sich mit der falschen Person an. Wer einen Armen bedrückt, verhilft ihm zur Bereicherung. Wer einem Reichen gibt, verschafft ihm nur Verarmung. Ist es nicht interessant, wie die Riesenkonzerne, wenn sie Teil des Big Deals sind, immer reicher werden? Wer eine Grube gräbt, der wird hineinfallen. Und wer einen Stein wälzt, auf den wird er zurückkommen.
In dieser Pandemie konnte man davon etwas sehen.
Stimmt, genau. Das sind Grundregeln, die das Wohl der Gesellschaft, sowohl der religiösen als auch der weltlichen Körperschaften bestimmen. Diese Grundsätze sind es, die Sicherheit für Eigentum und Leben bieten. Werden Sie diese Grundsätze durcheinander bringen?
Ja.
Alle Voraussetzungen für Vertrauen und Zusammenarbeit in der Welt hat allein das Gesetz Gottes geschaffen, wie es in seinem Wort aufgezeichnet ist und wie es, wenngleich in oft verdunkelten und nahezu verwischten Zeichen, noch immer in den Herzen der Menschen geschrieben steht. Wenn ich nur daran denke, wie sehr Gottes Gesetz immer wieder angegriffen wurde, jede einzelne Vorschrift wurde durch den Dreck gezogen. Die Worte des Psalmisten: Das Gesetz deines Mundes ist mir lieb, denn viele tausend Stück Gold und Silber sprechen aus, was nicht nur unter dem religiösen Gesichtspunkt zutrifft. Sie bringen eine unbedingte Wahrheit zum Ausdruck, und zwar eine, die in der Geschäftswelt anerkannt wird. Selbst in dieser Zeit des leidenschaftlichen Jagens nach Geld, der scharfen Konkurrenz und des gewissenlosen Geschäftsgebarens bekennt man sich noch zu der Auffassung, dass Redlichkeit, Fleiß, Mäßigkeit, Sauberkeit und Sparsamkeit für einen ins Leben tretenden jungen Mann ein besseres Kapital darstellen als jede bloße Geldsumme. Es geht dabei um den Charakter. Es geht um die Frage, wessen Charakter du bewunderst.
Ja.
Jesus sagt, dass er die Kälte allein getreten hat. Das ist sein Krieg. Dieser Krieg begann im Himmel und wir stecken mittendrin.
Ja.
Martin Luther sagte: Besser du entscheidest dich. Es hat keinen Wert, Friedensstifter zwischen dem Teufel und Christus sein zu wollen.
Nein.
Denn du wirst zermalmt werden, oder nicht? Also entscheide dich besser für eine Seite. Versteckst du dich hinter dem Teufel oder hinter Christus? Jesaja 63, Vers 3: Ich habe die Kälte allein getreten. Und von den Völkern war kein Mensch mit mir. Sogar seine Jünger verließen ihn. Und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft an meine Kleider spritzte und ich mein ganzes Gewand besudelte. Was sein Gewand bespritzt, ist das Blut seiner Feinde. Offenbarung 19, Vers 13: Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Wir sind wieder zurück beim Wort Gottes, das natürlich Jesus Christus ist. Wir haben Offenbarung teilweise schon sehr detailliert besprochen. Was nun diesen Konflikt betrifft, sollten wir uns Kapitel 19 ansehen. Denn die Könige der Welt, die herrschenden Kräfte und die Herrscher und Richter sollten wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und was die Folgen sein werden, wenn man falsche Entscheidungen trifft.
Wie du schon vorher sagtest, du musst dich für eine Seite entscheiden. Und so wird es sein, wenn du nicht Gottes Seite wählst, dann wird das passieren.
Das werden die Konsequenzen sein. Sehen wir uns also Offenbarung Kapitel 19 an. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbt mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Das bezieht sich auf dieses System in Rom, das Gottes Volk durch die Zeitalter hindurch verfolgt hat. Und nochmals sprachen sie: Halleluja, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das drückt Endgültigkeit aus. Das bedeutet, Gott befasst sich mit ihr und die Konsequenzen werden ewig sein. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen: Halleluja. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Auf wen bezieht sich das?
Jesus.
Ja, Jesus. Denn er wird laut der Bibel regieren.
Alle Macht ist ihm übergeben.
Die Herrschaft wurde ihm übergeben. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das ist die Braut Christi.
Die Gemeinde.
Er wird kommen, um sie zu holen. Die Gemeinde aller Zeitalter. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. All unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Was für eine Gerechtigkeit haben wir hier also?
Jesu Gerechtigkeit.
Jesu Gerechtigkeit, nicht wahr? Das ist die zugerechnete und die verliehene Gerechtigkeit. Wir werden in seiner Gerechtigkeit stehen. Was sagen die neuen Übersetzungen hier?
Die gerechten Taten der Heiligen.
Eine absolute grauenhafte Übersetzung. Wir haben gar keine Gerechtigkeit, denn die Bibel ist sehr deutlich, dass alle unsere Werke uns nicht retten werden. Nur die Gerechtigkeit Christi. Das ist das Herzstück der ganzen Sache. Was passiert, wenn du dieses Gewand der Gerechtigkeit nicht hast? Nun, dann wirst du doch hinausgeworfen, oder? Offenbarung 19, Vers 9: Und er sprach zu mir: Schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Johannes fällt hier dem Engel zu Füßen, der ihm diese Offenbarung gibt. Und er sprach zu mir: Siehe dich vor, tue es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Und die übrigen haben den Geist der Weissagung. Diese prophetische Gabe, die Gottes Gemeinde schon immer durch die Zeitalter hindurch erhalten hat, wird auch bei den übrigen sein. Wenn man sich dafür entscheidet, es zu ignorieren, muss man die Konsequenzen tragen. Jetzt kommt die Beschreibung der Vergeltung Gottes. Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtete und kämpfte er. Das ist der Schlussakt. Wer sitzt auf diesem weißen Pferd?
Jesus.
Ganz genau, denn er ist treu und wahrhaftig und gerecht. Wer kämpft hier?
Er.
Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Es besteht kein Zweifel.
Jesus.
Ja, Jesus. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf dem weißen Pferd und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Werden sie kämpfen?
Nein.
Nein. Brauchen sie nicht. Der Hauch eines Mundes, sein Wort, genügt. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Er ist derjenige, der Vergeltung üben wird.
Er tritt die Weinkelter.
Dieser Krieg dreht sich um ihn. Das müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Wir haben es nicht mit einem Propheten zu tun. Wir haben es nicht mit einem geschaffenen Wesen zu tun. Wir haben es nicht einmal mit einem hervorragenden Gott zu tun, sondern wir haben es mit Gott, dem Allmächtigen, zu tun. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes. Das ist nicht das Hochzeitsmahl des Lammes.
Nein, das ist das Ende.
Das ist ein schreckliches Fest. Vers 18. Um das Fleisch der Könige zu verzerren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen. Das spricht hier über die Herrscher der Erde, die Könige der Erde und das Militär der Welt. Diese Menschen müssen eine Entscheidung treffen.
Ja.
Genau wie du eine Entscheidung zu treffen hattest.
Stimmt genau.
Müssen auch sie sich entscheiden.
Jeder Mensch auf dieser Erde steht vor dieser Entscheidung.
Sie können so viele Reden halten, wie sie wollen. Wenn sie sich nicht für diese Seite entscheiden, haben sie sich für die Verliererseite entschieden. Auch wenn es für eine Zeit lang den Anschein hat, dass sie den Sieg errungen haben. Und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Tier, das römisch-katholische System, und die Könige der Erde, das sind die Herrscher der Erde, und ihre Heere versammelt. Das ist sehr eindeutig hebräischer Parallelismus, der uns genau erklärt, worum es in diesem Vers geht. Um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Du kannst nicht gegen Gott kämpfen.
Nein.
Also greifen sie Gottes Volk an. Nun, auf welcher Seite möchtest du sein?
Auf Gottes Seite.
Bist du dir sicher?
Ganz sicher.
Und das Tier wurde ergriffen, der römische Katholizismus. Und mit diesem der falsche Prophet. All jene Prediger, die aus den anderen Denominationen kommen und sagen, wir brauchen Gottes Gesetz nicht halten. Die sagen, nein, den Sabbat musst du nicht halten.
Du kannst jeden beliebigen Tag halten.
Jeden x-beliebigen Tag. Das spielt keine Rolle. Wir müssen Menschen mehr gehorchen als Gott. Der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten, die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Es gibt hier keinen großen, buchstäblichen Krieg. Gott spricht und so nimmt er sie und wirft sie ins Feuer. als ob sie keinerlei Widerstand leisten würden. Sie sind vor den Kopf geschlagen. Dieser Feuersee ist der zweite Tod. Was bleibt denn übrig, nachdem die Könige vernichtet sind? Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Das ist das Mahlzeichen des großen Herrn. Wenn wir weiterlesen, heißt es: Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit seinem Heer. Offenbarung 17, Vers 14 sagt: Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Das ist ein Krieg gegen Christus. Das müssen wir ganz klar herausstellen. Und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der Könige der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen.
Aber man muss es mit Gottes Wort vergleichen. Nur dann kann man wirklich wissen, ob man auch Gott dient und nicht einem anderen.
Völlig richtig. Man kann sich Gottes Wort nicht zurechtbiegen. Psalm 18, Vers 4 sagt: Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an, und ich wurde von meinen Feinden errettet. Wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Offenbarung 5, Vers 2: Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Nur Christus. Wir kommen immer wieder aufs Gleiche zurück. Wir sind also in einem Krieg. Aber der Krieg um uns herum ist nicht unser Krieg. Es ist sein Krieg. Es ist der gleiche Krieg, der schon im Himmel stattfand. Und hier auf Erden findet er seinen Höhepunkt. Sprüche 20, Vers 18 sagt: Pläne kommen durch Beratung zustande, und mit weiser Überlegung führe Krieg. Und wir müssen diesen Rat beachten. In diesem Krieg sollen wir diesen Rat beachten. Woher möchtest du deinen Rat beziehen? Von irgendeinem Menschen oder vom Wort Gottes?
Aus Gottes Wort.
Nicht einmal von mir, oder?
Nein.
Nein. Denn wer bin ich denn? Es muss alles mit diesem Wort geprüft werden.
Allerdings.
Sprüche 24,6 rät: Denn mit weiser Überlegung führst du deinen Krieg, und Rettung kommt durch viele Ratgeber. Also Menschen, die sich einig sind, dass das Wort Gottes oberste Priorität hat, mit denen kannst du in den Krieg ziehen. Satans okkulte Armee hat schon immer Krieg gegen Gottes Wort geführt und versucht, es zu vernichten. Wir dürfen uns nicht auf Zeichen und Wunder, Träume und Erscheinungen verlassen, sondern müssen im Wort gegründet sein. Das ist der Maßstab.
Das ist sehr, sehr wichtig, seinen Standpunkt nicht aufgrund von Zeichen und Wundern zu beziehen. Das ist jetzt weit verbreitet. Wir haben so viele dieser Propheten gesehen, die mit Wundern argumentieren.
Ich weiß nicht, ob man all diesen Propheten vertrauen kann.
Nein.
Offenbarung 11, Vers 7: Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Dieses System des Antichristen, das schon gewirkt hat, um den Glauben an Gott, sein Wort und sein Gesetz zu zerstören, kam aus der Französischen Revolution hervor, doch es wird zerstört werden. Offenbarung 12, Vers 17 sagt: Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Warum nehmen wir alle diese Verse herein? Wir müssen doch wissen, worum es in diesem Krieg geht. Wir müssen wissen, wer die Akteure in der Welt sind. Und wir müssen auch wissen, was das letzte Angriffsziel sein wird.
Ja, damit man sich entscheiden kann.
Richtig. Nun, die Könige der Welt, sind sie auf der guten Seite oder nicht?
Nein, sie sind nicht auf Gottes Seite.
Genau. Und ihre Armeen?
Auch nicht.
Und die religiösen Systeme, die Tiere und falschen Propheten? Auch nicht. Wohin schaust du dann?
In das Wort.
Und der Drache ist zornig auf diese Gemeinde der Übrigen, die die Gebote hält und das Zeugnis Jesu Christi hat. Wir kennen also die Akteure. Wir kennen das letzte Angriffsziel. Und wir kennen sogar den Ausgang dieses Krieges. Aber wir sind in diesem Konflikt verstrickt, bevor er seinen Höhepunkt erreicht. Jedem, dem es möglich ist, soll jetzt entscheidende Anstrengungen unternehmen, um anderen den verbindlichen Anspruch des Gesetzes Gottes zu zeigen. Schriftlich, mündlich und durch das von Gott anvertraute Talent der Mittel sollte jeder seine Möglichkeiten bis aufs Äußerste ausschöpfen, um die Ursachen des Streits und der Zweitracht zu beseitigen und um die verführerischen Irrtümer aufzudecken, die wie eine verderbenbringende Flut die Welt überschwemmen. Wenn man die Welt liebt, ist man in Feindschaft mit Gott. Wenn du denkst, dass all diese Führer dich zur Gerechtigkeit und Wahrheit führen, dann hast du keine Ahnung vom Wort Gottes.
Und genau das passiert gerade.
Nun, Gottes Gemeinde der Übrigen. Nur ein solcher Name ist für uns passend, der mit unserem Bekenntnis übereinstimmt, unseren Glauben zum Ausdruck bringt und uns als ein besonderes Volk kennzeichnet. Der Name Siebenten-Tags-Adventist ist für die protestantische Welt ein ständiger Vorwurf. Hier liegt die Grenze zwischen den Anbetern Gottes und denen, die das Tier anbeten und sein Mahlzeichen annehmen. Ein großer Widerspruch besteht zwischen den Geboten Gottes und den Forderungen des Tieres. Das predigen wir schon immer. Wir können den Höhepunkt schon ahnen. Das ist ein Aufruf.
Ja.
Für wen entscheidest du dich? Auf welche Seite stehst du? Und was ist die Grundlage deiner Entscheidung für eine Seite?
Gottes Wort sollte die Grundlage deiner Entscheidung sein.
Und wenn du dich für die Seite der weltlichen Gesetze entscheidest, die im Widerspruch zu Gottes Gesetz stehen, mit wem legst du dich an?
Mit Gott.
Die Frau ist ein Symbol für die Kirche und die übrigen der Kirche stellen die Christen der letzten Generation Menschen dar, die kurz vor dem zweiten Kommen leben. Der Drachen führt gegen diese Krieg, weil sie die Gebote Gottes halten, auch den Sabbat und das Zeugnis Jesu Christi haben, was nach der inspirierten Definition der Geist der Weissagung ist. Hier liegen nun die Gründe für den Krieg, den der Drache gegen die übrigen führt. Sie lehren Gehorsam gegen Gottes Gebote und das Wiederaufleben der Gaben und anerkennen die Gaben der Prophetie in ihrer Mitte. Als der Teufel das vierte Gebot unter einem Fuß hatte und die Gaben, die vom Jesus Christus in die christliche Kirche gepflanzt wurde, unter seinem anderen Fuß, war die satanische Majestät mit rachsüchtiger Freude erfüllt. Doch als die übrigen, die sich nach Gottes Plan zur Verwandlung vorbereiten sollen, ohne den Tod zu sehen, als sie nach den Pfaden der Vorzeit fragen, welches der gute Weg ist und darauf wandeln, ist der Drache zornig und führt gegen sie Krieg. Das ist logisch und das ist biblisch. Und darum dreht sich alles. Und der Rest ist kosmetisches Beiwerk. Nur Schritte zu einer großen Auseinandersetzung mit Gott. Es gibt im irdischen Universum eine große Rebellion. Hat diese Rebellion nicht einen großen Anführer? Das ist doch eine gute Frage, oder? Steckt nicht Satans Person und Seele hinter jeder Art von Rebellion, die er selbst angezettelt hat? Das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Kürzlich gab es einen interessanten Artikel in einer deutschen Zeitung. Dabei sprachen sie über religiöse Systeme und erwähnten die Sieben-Tags-Adventisten. Sie sprachen über einige ihrer extremen Ansichten mit Verschwörungen. Und eines der Themen war, dass einige von ihnen, besonders im Süden Deutschlands, doch tatsächlich an die Existenz eines Teufels glauben. Das ist doch erstaunlich, oder? Die Welt missachtet die Lehren aus Gottes Wort völlig und hat den Feind aus den Augen verloren. Kein Wunder, dass sie an der Nase herumgeführt werden und nicht wissen, wohin sie gehen.
Not knowing which way they are going. And so this
und diese kleine Gruppe von Verschwörungsanhängern und Fanatikern, wie sie nennen, glaubt an den Teufel, der immer noch existiert. Einige Kirche glauben das noch teilweise und dabei werden besonders die Adventisten erwähnt. Ich möchte den Herausgebern dieser Zeitung gerne sagen, dass ich stolz bin, eine buchstäbliche Entscheidung getroffen zu haben. Und zwar zwischen einer buchstäblichen Person, die gleichzeitig Gott, der Allmächtige, Jesus Christus ist, und einem buchstäblichen Rebellionsführer, der Satan genannt wird.
Dazu möchte ich etwas Interessantes anmerken. Alle Filme, die herauskommen, bei denen es einen Diktator gibt, da fällt mir Tribute von Panem mit 3 Folgen ein.
The Hunger Games.
Da gibt es diesen Gegenspieler, der der Herrscher dieser Erde ist. In allen Schreckensszenarien derartiger Filme erringen am Ende die Rebellen den Sieg.
Aber hier wird der Spieß umgedreht.
Wer ist denn der Oberrebell?
Ganz genau. Steckt nicht Satans Person und Seele hinter jeder Art von Rebellion, die er selbst angezettelt hat? War er nicht der allererste, der von Gott abgefallen ist? Rebellion existiert. Luzifer lehnte sich gegen seine Treuepflicht auf und führte Krieg gegen die göttliche Regierung. Christus ist dazu bestimmt, diese Rebellion niederzuwerfen. Er macht diese Welt zu seinem Schlachtfeld. Er steht an der Spitze der menschlichen Familie. Er bekleidet seine Göttlichkeit mit Menschsein. Und er schreitet über den Grund, auf dem Adam fiel, und erträgt alle Anschläge satanischer Versuchung, aber er gibt nicht ein einziges Mal nach. Es ist schon erstaunlich, dass eine Zeitung sich über Menschen lustig machen kann, die an einen buchstäblichen Satan glauben, während die Freimaurer gleichzeitig behaupten, dass die Kraft Luzifers in ihrer Hand ist. Manly Palmer Hall spricht über die Kraft Luzifers. Oder Albert Pike, der sagte, zweifelt nicht daran, dass Luzifer derjenige ist, dem sie dienen, das wahre Licht. Oder Alice A. Bailey, die sagte, dass Luzifer derjenige ist, dem sie dienen und den sie anbeten, und Adonai der Böse ist. Sie stellen es auf den Kopf. Sie alle glauben an einen buchstäblichen Teufel und beten ihn an. All diese Leute in ihren Geheimgesellschaften mit ihren luziferischen Schwüren.
Ja.
Und es soll keinen Kampf geben? Wirklich nicht? Täusche dich nur nicht. Es gibt diesen Kampf.
Ja, oder das New Age. Das New Age ist im Grunde die weiße Magie.
Ja.
Wogegen die anderen die schwarze Magie sind. Aber beide stammen aus dem gleichen Stall.
Warum glaubst du, dass man an verkommene Satanisten und Anhängern Luzifers Ehrungen verleihen kann, wie etwa Rockbands dieser Welt, die Musik direkt zur Ehre Luzifers machen, sogar in ihren Texten, ganz zu schweigen von dem chaotischen Krach, der damit verbunden ist. Die meisten von ihnen beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Offenbarung 14, Vers 19 sagt, und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Leider werden sich die meisten für den Rebell entscheiden. Aber hier ist ein Aufruf an die Führer dieser Welt. Es ist nicht zu spät. Es gibt da draußen Politiker, die Durchblick haben. Treffen Sie eine Entscheidung und wählen Sie für sich, herauszukommen und sich abzusondern. Jesaja 63, 1-3 fragt, wer ist dieser, der dort von Edom herkommt, von Bosra mit hochroten Kleidern? Kannst du die Verbindung sehen? Offenbarung ist ein wunderbares Buch. Man muss sich die Bilder jener typologischen Krieger aus dem Alten Testament herausnehmen und sie auf diesen großen antitypischen Krieg beziehen. Und es erstaunt immer wieder, wie der Teufel es schafft, dass die Menschen den Typus zu einem buchstäblichen Typus machen und es zu einem buchstäblichen Krieg zwischen physischen Mächten hier auf Erden werden lässt. Doch darum geht es.
Sobald man das Buch Offenbarung vom Rest der Bibel abtrennt, dann bekommt man diese Probleme.
Es ist eine jesuitische Strategie. Er, der prächtig aussieht in seinem Gewand, stolz auftritt in der Fülle seiner Kraft. Ich bin es, der ich von Gerechtigkeit rede und mächtig bin zum Retten. Das nimmt Bezug auf Gott selbst. Vers 2 sagt, warum ist denn dein Gewand so rot und deine Kleider sehen aus wie die eines Keltertreters? Ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war kein Mensch mit mir und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft an meine Kleider spritzte und ich mein ganzes Gewand besudelte. Ich möchte nicht Teil dieses Blutes sein. Ich möchte Teil jener übrigens sein, die weiß gekleidet sind.
Ja.
Die Gerechtigkeit Jesu haben. Jeremia 50, Vers 36 sagt, das Schwert komme über die Lügner und sie sollen zu Narren werden. Das Schwert über ihre Helden, dass sie vor Angst vergehen. Und dann dieses Versprechen, wer alles nicht dabei sein wird. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wir sprechen also über die letzte Vernichtung. Sie werden für immer vernichtet sein. Also diese Liste ist schon sehr interessant. Es fängt behutsam an mit den Furchtsamen, den Feiglingen, geht weiter zu den Ungläubigen und kommt dann zu den Gräuelbefleckten, den Mördern, den Unzüchtigen. Wenn du also furchtsam bist, was meint er damit?
What is he saying?
Du hast Angst vor Jesu zweitem Kommen.
Nicht nur das, du hast auch Angst, die Wahrheit zu sagen.
Ja.
Weil du dich der Wahrheit schämst. Du möchtest keine Unruhe erzeugen. Damit begibt man sich in eine gefährliche Situation. Ungläubige, das ist logisch. Wenn man nicht an Christus glaubt und seine prophetische Hand zurückweist, das versteht sich. Auch die anderen Gründe sind logisch. Aber es ist interessant, dass es mit den Furchtsamen, den Feiglingen beginnt. Aber, nachdem wir jetzt all diese Zerstörung gesehen haben und wir alles dargestellt haben, steht die Welt doch vor einer Entscheidung. Sie befindet sich im Tal der Entscheidung. Sie sind alle im Tal Josaphats und müssen eine Entscheidung treffen. Man hat die Wahl zwischen Christus und Belial. Dazwischen muss man sich entscheiden. Du musst den Anspruch des Gottes verstehen, der dich geschaffen hat, dem der Anspruch des großen Rebellen gegenübersteht. Wir sehen, wo die Welt steht. Sie hat sich entschieden. Die Einzelpersonen können sich verändern. Und dann das Versprechen nach all dieser Zerstörung. Malachi 3, Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter seinen Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Ich glaube, dass der große Kampf sich dem Ende nähert.
Ja.
Ich denke, wir haben einen Scheitelpunkt erreicht. Es gibt kein Zurück mehr. Es wird einen großen Reset geben. Und dieser große Reset wird vom Teufel angefangen und von Jesus Christus zu Ende gebracht werden. Wo möchtest du stehen?
Auf der Seite Jesu.
Ich hoffe, dass die Zuschauer die gleiche Wahl treffen. Denn er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Als Mensch fühlt er mit unseren Schwachheiten und als Gott hat er Macht, uns zu erretten, zu erlösen und wiederherzustellen.
Restore us. Let's pray.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, dieser Krieg, der seit seinem Anfang im Himmel schon fast 6000 Jahre ohne Unterlass auf dieser Erde tobt, kommt zu seinem Höhepunkt. Mögen wir die rechte Entscheidung treffen, ist mein Gebet in Jesu Namen.
Amen.
Amen.
Amen.